Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Deutschland ist ein Autoland. Doch Autos verstopfen die Straßen, verpesten die Luft und kosten Geld. Für Stefan Rammler ist das Auto ein dummes Produkt. Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler, Mobilitätsforscher Stefan Rammler. An der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig arbeitet er zur Verkehrs-, Energie- und Innovationspolitik. Dafür bekam er 2016 den Zeitwissenspreis Mut zur Nachhaltigkeit. Er will einen politischen und emotionalen Perspektivwechsel. Weg vom eigenen, exklusiven Auto hin zum vernetzten Verkehr. Mit seinem aktuellen Buch Volk ohne Wagen wirbt er für seine Ideen. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick Mobilitätsforscher Stefan Rammler.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr, am Montag dann die Wiederholung ab 22 Uhr und für alle, die es verpasst haben, dann nachhörbar im Internet, leider dann ohne die meistens sehr schöne Musik, die auf der auch zumindest zum Teil von den Gästen ausgewählt wird. Heute ist Stefan Rammler zu Gast bei mir und mein Name ist Johnny Häusler. Das ist die aktuelle Single von Noel Gallagher und Holy Mountain, ich finde, das erinnert so wahnsinnig an Plastic Bertrand, Sublime Pomor. Aber völlig egal. Hier geht es heute um Gegenwart und Zukunft, würde ich sagen. Hallo Stefan.
Hallo.
Schön, dass du Zeit hattest. Ich muss ja zugeben, ich habe dich geklaut. Ich habe dich im Radio gehört bei einem anderen Sender und habe gedacht, super spannend. Und ich wollte schon immer mal jemanden einladen, mit dem man über die Zukunft im Allgemeinen philosophieren kann. In technologischer Hinsicht natürlich, in gesellschaftlicher, aber insbesondere. Und über den Teilbereich der Mobilität werden wir das hoffentlich tun in den nächsten 2 Stunden. Dein aktuelles Buch heißt Volk ohne Wagen. Ne?
Ja.
Und du selbst nennst es eine Streitschrift. Es geht dann natürlich um Automobilindustrie, um fossile Energien, um die Zukunft der Stadt, um all diese Dinge, die miteinander zusammenhängen. Ich fange mal mit einer kleinen Anekdote an. Ich habe vor ein paar Wochen mal versucht, ich habe gesagt, wie ist denn das eigentlich, wenn ich jetzt ein Elektroauto will für die Stadt? Ja, also Auto schlimm genug, ja, eigentlich müsste ich natürlich Fahrrad fahren. Ich habe gedacht, so was ganz Kleines, ne? Da gibt es ja ganz kleine Autos und die wurden riesengroß beworben. Also überall, kaufen Sie jetzt den neuen E, was weiß ich. Und dann war ich beim Händler und dann haben die gesagt, ja, also vielleicht in einem halben, dreiviertel Jahr können sie einen haben. Ich sag, wieso? Und sagt der Händler, naja, wir haben Anfang des Jahres nur 2000 Stück hergestellt. Ich sag, wie bitte? 2000 Stück? Ich meine, merken Sie, was da draußen los ist? Ja, und jetzt wollen wir aber nochmal 7000 nachlegen. Wollen die überhaupt E-Autos verkaufen?
Das ist die große Frage, die ich mir auch oft stelle. Die Geschichte habe ich nicht zum ersten Mal gehört. Mhm. Auch wenn man in die Vergangenheit schaut, da gab es ja schon verschiedene Versuche, auch von Volkswagen, von Audi, ein 2-Liter-Auto und 3-Liter-Auto anzubieten. Mhm. Das 3-Liter-Auto von Audi war dasselbe Problem. Er war am Markt, er wurde beworben. Und wenn man ihn kaufen wollte, haben die Autohausbesitzer gesagt, kaufen Sie den besser nicht, ich habe da aber etwas günstigeres. Mhm. Und da haben sie auch einen Rabatt drauf. Also die Frage steht in der Tat im Raum. Wollen die Autobauer das wirklich verkaufen, wollen sie es nicht? Bei Volkswagen würde ich sagen, die haben jetzt wahrscheinlich den Schuss gehört und versuchen das jetzt auch. Aber Autobauer, also die Originalproduzenten und die Autohausbesitzer sind nochmal 2 verschiedene Schuhe.
Klar.
Die Autohausbesitzer sind ein Stück weit weniger agil im Kopf auch, als die Autobauer das sein müssen im Augenblick. Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren noch. Ich befürchte aber, dass es vielleicht sogar Absprachen gibt an der einen oder anderen Stelle, wo man sagt, lass das mal langsam angehen mit der Elektromobilität, weil wir wollen eigentlich mit den Verbrennern, mit denen wir noch viel Geld verdienen können, hier in Deutschland und Europa, das Neue, was wir anderswo aufbauen, nicht nur wollen, sondern müssen. Zum Beispiel in China muss man, wenn man in China Autos verkaufen will, muss man auch dort produzieren. Also das Neue, die neuen Fabrikanlagen, bauen wir dann mit dem Geld, was wir hier verdienen. Und hier möchten wir dann doch weiter Diesel-SUV verkaufen. Das könnte eine Idee sein, was dahinter steckt.
Aber es ist ja auch das Merkwürdige, wenn man sich dann anguckt, die Jahreszahlen oder Quartalszahlen von den großen Autoherstellern. Diese Riesenkarren, die werden ja gekauft
auch. Mhm.
Also da ist ja nicht nur das Autohaus und der Hersteller dran beteiligt, aber wenn man sich anguckt, was die dann neu auf den Markt schmeißen, wo man denkt so, ey. Also ich muss zugeben, ich habe so eine Ader für Autos. Ich finde das ein spannendes Thema auch. Und mein Herz wird natürlich weich bei so ganz alten Karren und so, was es alles Tolles an auch ästhetisch schönen Fahrzeugen eigentlich gab. Gibt ja nicht mehr so unbedingt viel. Aber trotzdem, wenn ich mir diese halben Panzer angucke, die so durch die Gegend fahren. Und die, was ich noch verstehe, wenn du Jäger bist und weiß ich nicht, täglich drei Rehe durch irgendwie umherfahren musst oder so, dann habe ich da vielleicht noch ein bisschen Verständnis für. Aber in der Stadt, aber es wird ja gekauft. Die Leute wollen ja diese Riesenfahrzeuge, die trotzdem noch, weiß ich nicht, 12, 13, 14, 15 Liter schlucken, oder?
Ja, ich würde fast sagen, wir stehen am Beginn dieser eigentlichen Welle der SUVs. Und das zeigt auch, und das im Grunde, vielleicht auch, wenn wir über die Rolle der einzelnen Verantwortlichen für die Frage der heutigen Mobilität und auch der zukünftigen sprechen, dann wirst du von mir nur bedingt ein Herstellerbashing hören. Mhm. Weil es ist eben, ob man es will oder nicht will, ob man es gut findet oder nicht, in kapitalistischen Marktwirtschaften ist die Aufgabe von Unternehmen, die Nachfrage zu befriedigen, die am Markt von den Konsumenten eben geäußert wird. Natürlich wird das versucht mit entsprechenden Werbestrategien, mit einem riesigen Marketing-Etat, mit den entsprechenden Werbeleitbildern, der SUV im Grünen. Also das haben wir heute kaum noch in der faktischen, realen Situation. Mhm. Fahrzeuge, die in der unberührten Natur durch die Wüste von Nevada und Alaska fahren oder ähnliches. Das sind ja Bilder, mit denen auch massiv gearbeitet wird, um dieses alte Leitbild weiterzuerhalten. Aber de facto ist es so, die Konsumenten wollen diese Autos. Mhm. Und im Augenblick ist es so, dass fast jedes dritte neue abgesetzte Fahrzeug ein Diesel, ein SUV-Fahrzeug ist. Die durchschnittliche PS-Zahl liegt in der Bundesrepublik bei 150 bis 170 PS. Das heißt also, wir haben eine Hochmotorisierung, wir haben den Trend zum SUV. Das ist ja auch ein Stück weit sich selbst stabilisierendes und regulierendes System. Wenn eine gewisse Masse an diesen Fahrzeugen im Markt ist, dann wird es für andere ein Stück weit bedrohlicher, beängstigender, weil die größer sind, weil die mehr Platz brauchen, weil die, wenn die von hinten angeschossen kommen wie eine Rakete, also wirklich beängstigende Eindrücke hinterlassen. Und dann sagen diejenigen, die sich dann ein Auto neu kaufen, auch ältere Menschen, die gerne viel Übersicht haben oder lieber leichter ins Auto möchten, dann kaufe ich mir auch so ein Auto. Und so haben wir eine Aufwärtsspirale. Ich verstehe es auch nicht, warum das nach wie vor und im Rahmen dieser Debatten, die wir eigentlich ansonsten gesellschaftlich führen, über die Zukunft, über Nachhaltigkeit, über Klimawandel, eine absolut paradoxe, quasi bigotte Situation auch. Ich verstehe es einfach nicht.
Na, ich kann zum Beispiel das, dass man, also wenn man da wirklich über die Details spricht, dass man höher sitzt zum Beispiel und mehr Überblick hat, das kann ich nachvollziehen. Das ist tatsächlich ja so. Ich bin aber jemand, der, wenn er schon, dass ich mag das denn, wenn so ein Auto auch praktisch ist. Und das sind die Dinger ja halt auch nicht. Also ich bin tatsächlich mal in so einem, wie heißen die, diese großen Porsches, Porsche Cayenne oder so, so ein Stück gefahren und war entsetzt darüber, wie klein der ist drin. Also draußen ist es wirklich ein Panzer. Kann man nicht anders nennen, finde ich. Und drin, du hast nicht mal im Kofferraum wirklich Platz und so. Dann denkst du,
nee, ist ja auch völlig klar. Du musst ja im Grunde 2 Tonnen oder 2,5 Tonnen Gewicht.
Da muss ein Motor rein, ja.
Da muss ein Motor rein, den musst du bewegen und musst vor allem die gesamte Sicherheitsarchitektur reinbauen, die du brauchst, um Menschen bei Tempo 250 auf der Autobahn immer noch am Leben zu halten. Das ist ja der Vorteil dieser Fahrzeuge. Insofern, für das subjektive Interesse und das einzelne Individuum, was das Auto fährt, ist das super, dieses Fahrzeug. Nur für die anderen eben nicht.
Hör mal ein bisschen Musik und dann geht's weiter. Kitty, Daisy und Louis. Stefan Rammler ist zu Gast im Studio, nicht nur Mobilitätsforscher, sondern auch Zukunftsforscher. Das heißt, wir werden die Mobilität, wir werden uns damit noch ein bisschen aufhalten. Aber es ist ja Teil des Ganzen, Emma. Also wenn wir darüber reden, wie müssen Städte für die Zukunft sich rüsten und wie müssen sie aussehen, dann ist natürlich die Mobilität, nicht nur die persönliche Mobilität, sondern auch der Lieferverkehr und so eine große Herausforderung. Aber nochmal einen Schritt zurück zu den Elektroautos. Ist nicht ein Teil des Problems auch, dass alle jetzt nach Elektroautos schreien, zu Recht? Viele aber davon ausgehen, dass das auch noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, weil diese ganze Herausforderung mit Batterieherstellung, Entsorgung, ab wann rechnet sich das tatsächlich und zwar auch im Umweltsinne? Wahrscheinlich kommt in 10 Jahren doch nochmal was anderes.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass man diese Entscheidung heute schon treffen kann und argumentieren kann. Aber vorweg nochmal zur Frage, wollen das wirklich alle? Wer schreit denn danach? Die Konsumenten sind es de facto nicht, die danach schreien. Es sind Leute wie meine Wenigkeit, wie du beispielsweise, der du ja ein Auto kaufen wolltest, die ein Stück weit versuchen, ihren eigenen Lebensstil nachhaltiger zu machen und das Neue auszuprobieren. Quasi als Pionierkunden. Ich habe auch ein Elektroauto, das auszuprobieren. Ansonsten sehe ich das am Markt nicht, dass die Konsumenten wirklich nach dem Elektroauto schreien.
Echt,
ist das? Und wenn sie das tun, dann haben sie eine bestimmte Vorstellung vor Augen. Wir können ja mal versuchen, das zu definieren, was ich nenne das immer die uns heute bekannte Form der Automobilität ist. Mhm. Da kann man als Designer sagt man, Produkte haben eine funktionale, eine ästhetische und eine symbolische Funktion. Und wenn wir mal die funktionale anschauen, dann ist das im Grunde seit 150 Jahren fast der Verbrennungsmotor, das selber besitzen, das selber fahren des Autos. Mhm. Und das ist im Grunde im Kern bis heute gleich geblieben. Das ist das, sag mal, das kulturelle Leitbild der Automobilität, noch überschrieben um bestimmte Funktionen der symbolischen Art, dass ich zeigen kann, wer ich bin oder wer ich sein möchte, mich einordnen kann im System der sozialen Schichtung. Mhm. Früher hat das eine größere Rolle gespielt, der demonstrative Konsum oder eben die Frage, welches Auto ist schön, ja? Und das Skulpturale daran, wie möchte ich das im Grunde in meinem Umfeld zeigen, um auszudrücken, was ich bin. Aber im Kern steht das funktionale Motiv und da muss man sagen, ist die Vorstellung der Menschen und auch der Autobauer, was denn ein vollwertiges Auto leisten muss, auch in Zukunft, eigentlich sich nicht geändert haben. Deswegen optimieren wir gerade, ich sage immer, wir gießen eigentlich den neuen technologischen Wein der Elektromobilität in die alten Schläuche einer über 150 Jahre gewachsenen Nutzungskultur. Das ist in gewisser Weise verstehbar, dass wir es tun wollen, aber wenn wir die Frage der Nachhaltigkeit, des Klimawandels, der lokalen Emissionen mit im Blick nehmen, des Ressourcenverbrauchs auch, dann kommt man sehr schnell zu dem Punkt, wenn man rechnet, 46 Millionen verbrennungsmotorische Automobile in Deutschland durch 46 Millionen elektromotorische zu ersetzen, die alle ein ungefähr gleiches funktionales Profil haben, also lange Reichweite, wenig Ladeaufwendungen, hohe Geschwindigkeiten, hohe Endgeschwindigkeiten, dann muss ich im Grunde Fahrzeuge bauen, die dann wahrscheinlich auch in den nächsten 10, 20 Jahren auch sehr stark digital aufgerüstet sind, die mehr oder minder rollende Computer mit Elektromotor sind. Die sind aber dann vom ökologischen Rucksack, der da drin steckt, also die Frage, welche Ressourcen muss ich fördern, wie muss ich sie verwerten, verarbeiten, transportieren, bis dann ein fertiges Produkt draus ist, wahrscheinlich der ökologische Rucksack eines Elektroautos größer ist als der eines Porsche Cayenne heute. Okay. Insofern kann das keine Lösung sein, das 1:1 ersetzen. Ich sage immer, die wichtige Forderung ist und das, was wir auch politisch versuchen müssen zu kommunizieren, ist, Elektromobilität muss verbunden sein, also die Produktinnovation verbunden sein mit einer neuen Art der Nutzung dieser Fahrzeuge, sehr viel mehr Nutzungseffizienz in die Automobilität zu bringen.
Du hast im Buch auch gesagt, so die Nutzungseffizienz eines normalen kleinen Mittelklassewagen im Moment, die ist ja unterirdisch. Also du steuerst ja mit dem, was du gerade gesagt hast, so dieses Gelernte, ich besitze so ein Auto und so, da kommen wir ja dann zu diesem ganzen Sharing-Prinzip auch. Was natürlich auch wieder Herausforderungen bringt, weil wenn ich mir vorstelle, die Autos, die jetzt hier alle parken den ganzen Tag, und also ungenutzt rumstehen, die vielleicht könnte man das halbieren. Vielleicht sogar zu einem Viertel zusammenschrumpfen, wenn die halt effizienter genutzt würden, also wenn wir uns diese Wagen teilen. Gleichzeitig würde das aber bedeuten, die fahren dann alle rum die ganze Zeit.
Eher nicht unbedingt. Das muss man halt sich anschauen. Und wenn ich jetzt kurz erkläre, was ich damit meine, dann referiere ich eine Debatte und auch Positionen, mit denen ich mich als Wissenschaftler beschäftige. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es meine Position ist. Mhm. Wenn ich jetzt über die Frage automatisierte Fahrzeuge rede, die ja ein Stück weit die Sharing Mobility sehr viel einfacher machen würden, dann heißt das nicht unbedingt, dass ich das erwarte, dass das in den nächsten Jahren kommt. Und auch nicht unbedingt möchte, dass das kommt. Aber ich will mal kurz drüber reden. Die Idee ist letztlich, und der Ausgangspunkt ist das, was du richtig sagst, ein Auto in Deutschland wird im Durchschnitt 23 Stunden am Tag nicht genutzt, eine Stunde am Tag genutzt. Da sage ich immer, Leute, in einem Land wie diesem, wo kein Kapital verschwendet wird, wo kein Industrieunternehmen jemals auch nur einen Augenblick auf die Idee käme, sein für teures Kapital angeschaffte Produktionsanlagen 23 Stunden am Tag stillstehen zu lassen, leisten wir uns das, weil wir es konnten. Warum tun wir das? Weil wir es können. Weil wir es viele Jahrzehnte können und nach wie vor auch noch können, offensichtlich. Und der Besetzungsgrad eines Automobils in der Bundesrepublik liegt bei 1,6 Grad. Das ist also massiv Luft nach oben. Das bedeutet im Grunde Spielräume schaffen für die Städte, weniger, es liegt ja eine Blechplatte auf Deutschland, ja, muss man fast sagen. Der größte Teil der freien Flächen wird für den fließenden oder ruhenden Verkehr in den Städten genutzt und die Idee ist, wir schaffen mit der digitalen Vernetzung der Fahrzeuge, mit der Disposition, mit der immer besseren Möglichkeit des Matchens von Angebot und Nachfrage. Das ist ja im Grunde das Geheimnis der Digitalisierung der Mobilität. Ich habe ein Angebot, ich habe eine Nachfrage. Früher war das so schwierig, miteinander in Verbindung zu bringen, wenn ich ein Auto teilen will oder Ridesharing betreiben will, also das Teilen eines Fahrzeugs auf einem Weg. Heute kann ich das im Grunde theoretisch betrachtet mit einer Applikation in Sekundenschnelle schaffen. Und das ist im Grunde das Geheimnis urbaner Mobilitätsflotten, Automobilität vom Besitz zu entkoppeln. die Fahrzeuge sehr viel effizienter zu nutzen. Wir haben weniger Fahrzeuge, die da in der Tat häufiger fahren. Insofern ist das Gesamtverkehrsaufkommen wahrscheinlich insgesamt sehr viel geringer. Weil du fragtest, die fahren dann die ganze Zeit rum. Die Fahrzeuge sind immer sehr viel effizienter ausgenutzt. Sie brauchen also weniger Ressourcen für die Fahrzeuge selber, weil sie besser ausnutzen.
Das ist die Idee dahinter. Jetzt klingen natürlich die, es gehen die Lampen an bei den Autoherstellern, wenn du dann sagst, wir brauchen viel weniger Fahrzeuge. Da ist dann so eins der großen Probleme nämlich schon, weil das sind ja, also man redet ja immer von diesem Disruptiven der Digitalisierung und so, aber da kommen ja wirklich ganze Branchen ins Schwanken. Denn also ich bin fest davon überzeugt, dass auch ein Autohersteller, der kann natürlich weiter in dieser Mobilitätsbranche bleiben, aber der muss halt komplett anders arbeiten. Der verkauft dann, der macht sein Geld dann vielleicht nicht mehr mit dem Verkauf der einzelnen Fahrzeuge, sondern mit den Dienstleistungen drumherum. Kann man immer schön schlau quatschen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass das nicht von heute auf morgen passiert, ist auch klar. Wir spielen erstmal einen Song, den du dir gewünscht hast, und machen gleich weiter bei dem Thema. Coldplay hast du mitgebracht mit Trouble. Inhaltlich wahrscheinlich jetzt aber nicht unbedingt. Hat damit nichts zu tun. Da sind wir jetzt ganz schnell bei der Digitalisierung angelangt, wenn du sagst, eigentlich diese viel, viel bessere, schnellere, effizientere Möglichkeit der Disposition von Angebot und Nachfrage, also weiß ich nicht. Ich brauche mein Auto, um morgens zur Arbeit zu fahren und nachmittags nach Hause. So, dann steht das da, sagen wir mal, 6 bis 10 Stunden rum. Dann können das in der Zwischenzeit eigentlich andere nutzen, die dann aber wieder wissen müssen. Der Wagen fährt wahrscheinlich sogar automatisch zu mir dann wieder, wenn ich ihn brauche oder so. Hast du eine Ahnung? Also das wissen ja viele Menschen. Das wissen sicher auch Menschen, die in der Automobilindustrie arbeiten. Was ist denn so der Zeithorizont, wenn wir denken, dass das wirklich passiert? Und gleich anschließende Frage, wenn du dich mit dem Thema so intensiv beschäftigst, hast du den Eindruck, dass speziell die in Deutschland ansässigen Unternehmen sich dessen bewusst sind und da schon hinarbeiten?
Ja, eindeutig. Also das Thema Automatisierung ist ein Thema, über das ich eigentlich sehr unglücklich bin, dass es so ein Hype im Augenblick ist. Weil ich grundsätzlich, da müssen wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, der Meinung bin, wir brauchen es eigentlich nicht, um eine tolle, nachhaltige, lebenswerte, urbane Mobilität zu garantieren. Brauchen wir de facto eigentlich nicht. Aber das ist das Thema, was gerade von den Technologiefirmen aus dem Silicon Valley vor einigen Jahren auf die Agenda gesetzt wurde. Nicht unbedingt, um die urbane Lebensqualität zu verbessern, das glaube ich nicht, sondern weil die Geschäftsmodelle der digitalen Branche natürlich auch ganz viel damit zu tun haben, im Bereich der Mobilität, einer der letzten Bereiche, wo die Menschen, wenn sie die Hände am Steuer haben, eben nicht im Internet sich bewegen. Einer der letzten Bereiche, wo man nicht wissen konnte, wer ist eigentlich wo, wenn die Fahrzeuge nicht vernetzt sind. Mhm. Und wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was auf Big Data und Smart Data basiert und im Grunde auf dem Neuverschneiden, Vermarkten und Entwickeln von Geschäftsmodellen wiederum, von Daten, dann ist das im Grunde das Interesse dieser Firmen, neue Konzepte von Technologien auch in den Markt zu bringen, mit denen ich im Grunde die Transparenz des Kunden erhöhe und ihn als Datenaggregator und als Sensor im Grunde nutze. Das ist, muss man dazu sagen, es ist eigentlich das originäre Interesse, glaube ich, der großen Technologiefirmen, ihre Technologien in diesen Markt auch reinzubringen. Es wird dann überlagert von dieser Debatte, na guckt mal, wir können die Städte damit sauberer und besser machen. Und das ist eben jetzt genau zu schauen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das mehr oder minder im Augenblick noch in weiten Teilen feuchte Träume der digitalen Branche sind, wenn sie behaupten, es geht so schnell. Wenn man schaut, was Google und alle anderen Akteure machen im Bereich automatisiertes Fahren in Kalifornien, dann ist es meistens das Fahren auf einer geraden Strecke in der Wüste von Nevada. Da gibt es vielleicht mal einen Fuchs, einen Wüstenfuchs. Aber man fährt meistens geradeaus, hört ein bisschen Musik.
Das oder ist nicht, riesige Parkplätze, wie es hier in Amerika gibt.
Das ist alles nicht weiter anstrengend mit viel Platz. Da muss man gar nicht sich viel Mühe geben. Aber dichte urbane europäische Innenstädte haben extrem hybride Verkehrssituationen. Radfahrer, Fußgeher, Kinder, die kreuz und quer laufen. Und wir wollen ja eigentlich auch ein Stück weit mehr in diese Richtung, den Straße als Lebensraum wieder zurückzugewinnen. Und das bedeutet, es wird noch komplexer auf den Straßen. Und das kann Automatisierungstechnologie im Augenblick im Grunde gar nicht darstellen. Die Idee ist es, mit Onboard-Diagnostik, mit selbstlernenden künstlichen Algorithmen, mit KI zu machen. Aber nach all dem, was ich weiß, ist es in den nächsten Jahren nicht zu erwarten, dass wir das erleben werden. Insofern sind das Debatten, die ich ein bisschen komisch finde, muss ich sagen. Im ländlichen Verkehr, im Güterverkehr kann es eine andere Rolle nehmen. Die ersten Business Cases, sagt man, in der Wissenschaft werden wahrscheinlich im Bereich Güterverkehr auf den Autobahnen passieren für das automatisierte Fahren. Es kann also sehr wohl durchaus Sinn machen, Automatisierung. Im Zugverkehr, im öffentlichen Verkehr, im Flugverkehr, in der Schifffahrt spielt das alles jetzt schon eine Rolle. Aber ich glaube nicht, dass es im Automobilverkehr wirklich sinnhaft ist.
Finde ich spannend. Ich behaupte das nämlich auch immer. Auch dass diese selbstfahrenden, komplett automatisierten Autos, dass das noch ewig dauern wird, bevor das in der Stadt funktioniert.
Also wer sich ein bisschen mit künstlicher Intelligenz in den letzten Jahren und entsprechenden auch Science-Fiction-Literatur oder auch den entsprechenden wissenschaftlichen Literatur beschäftigt hat oder auch mit dem KI-Forscher spricht, der gewinnt schnell den Eindruck, dass das eigentlich nur machbar ist, wenn man parallel ein eigenes, in sich geschlossenes System für diese Fahrzeuge aufbaut. Die stadtpolitischen Debatten möchte ich mal erleben. Weil wir beginnen ja gerade im Grunde eine raumpolitische Debatte zu führen, die jenseits der Fragen der Ökologie sich mit dem Thema auseinandersetzt, ist es eigentlich gerecht, historisch betrachtet, im Sinne einer normativen Kraft des Faktischen, dass sich das so entwickelt, dass das Autofahrer, Automobilität nolens volens mit dem Sitz eines Autos auch den Anspruch auf einen Parkraum in der Stadt verbindet, möglichst günstig, und der Rest der Welt im Grunde ja eigentlich vom ethischen Grundgedanken her genauso einen großen Anspruch hat, aber eben in die Ecken gedrängt wird. Und diese Debatte beginnt erst in dem Maße, wo immer mehr Fahrzeuge in deutschen Straßen unterwegs sind. Ich glaube, sie ist auch wichtig zu führen, wenn über 90% der Flächen in den Städten von Fahrzeugen, von Automobilen im Privatbesitz auf Parkräumen oder auf Straßen verwendet werden, 4% für den öffentlichen Verkehr, der Rest für Fahrradfahrer und Fußgänger, ist es irgendwie seltsam. Und das hieße ja, mit autonomen Flotten ein Stück weit Platz zu schaffen, aber auch wieder Platz neu zu definieren und in Anspruch zu nehmen und wieder eine Art gated System zu bauen, wo keiner reinkam.
Ja, fast ein Schienensystem, ja. Ein digitales, ne?
Genau, das wäre ähnlich.
Wir gehen gleich noch ein bisschen weiter in die Städte, hören aber erstmal eine Band aus dieser Stadt hier, Element of Crime, nämlich mit Damonhorst. Auch ne, naja.
Ja, ich war da vor kurzem, deswegen habe ich das rausgesucht.
Ja, super Idee. Lieferverkehr ist ja, ich wünschte mir immer, der würde unterirdisch stattfinden. Speziell in Berlin, weil manchmal ist es schon echt krass, wenn man durch so, wenn man so Straßen reinguckt, da werden die dritten Spuren eröffnet, damit der Lieferverkehr, ich meine, das ist jetzt zur Weihnachtszeit natürlich auch nochmal besonders heftig. Und da wird es ja noch schwerer. Ich finde ja so beim Personentransport, da gibt es, weiß ich nicht, kann man über öffentliche Verkehrsmittel nachdenken, über Fahrräder und alles, was ähnlich ist, irgendwie selbstangetriebene Fahrzeuge und so. Aber irgendjemand muss den ganzen Kram noch transportieren, der noch nicht digitalisiert wurde.
Ja, ich meine, das ist ja ein Teil des Wahnsinns der digitalen Transformation, den wir erleben, dass durch den E-Commerce, durch diese wahnsinnige Ausweitung der Bequemlichkeit auch, was ja ein Stück weit sehr gut nachvollziehbar ist, dieser irre Zuwachs an E-Commerce-Logistikverkehr entsteht. Und das muss uns einfach klar sein. Also da zum ersten Mal vielleicht ein Hinweis drauf, dass so eine abstrakte Debatte nicht davon ablenken soll, dass letztendlich wir alle Teil der Verantwortung auch mittragen, an dem, wie es aussteht in den Städten, durch unser Konsumverhalten, durch unsere Entscheidung, durch unser Verkehrsmittelwahlverhalten. Und gerade im Güterverkehr, muss man sagen, hat sich das in den letzten Jahren wirklich 1:1 zurückführbar auf dieses neue Einkaufsverhalten entwickelt, diese wahnsinnigen Wachstumszahlen, ne, mit den LKWs. Doch, es ist einfacher, als du denkst. Man muss das nicht unter die Erde packen. Ich glaube, dass man mit kleinen Elektrofahrzeugen, aber auch vor allen Dingen mit intelligent eingesetzten Radverkehrsflotten wahnsinnig viel von diesem Güterverkehr wegtransportieren kann. Das ist nicht eine Aussage, die ich alleine treffe, sondern die auch untermauert ist von einigen renommierten wissenschaftlichen Institutionen, die dazu arbeiten und sagen, Leute, wir müssen mit dem Güterverkehr in den Städten was machen. Das ist das Hauptproblem, wenn wir über Luftqualität reden, weil das sind meistens sehr alte, dreckige Dieseltransporter mit Menschen mit sehr schlechten Sozialversicherungsverträgen, wenn sie überhaupt Verträge haben, mit sehr schlechten Arbeitsbedingungen. Also in der sozialen wie in der ökologischen Perspektive ist es einfach richtig Mist, was da passiert in dieser Branche. Und das sollte aus verschiedenen Gründen sich anders konstituieren. Die sagen, ey, guckt mal das Fahrrad an. Das Fahrrad ist in vielfältiger Hinsicht im Grunde ein ganz modernes Verkehrsmittel. Und es wird neu erfunden. Also wir reden nicht über das Fahrrad des 20. Jahrhunderts, sondern über ein Gerät, was im Zuge neuer Materialtechnologien, neuer Antriebstechnologien, neuer Formen der digitalen Vernetzung, mithilfe neuer Getriebevarianten, also es wird weiter wahnsinnig viel geforscht. Das Fahrrad ist ein Hightech-Gerät. Und vor diesem Hintergrund gibt es Wissenschaftler, die sagen, wir können bis zu 30, vielleicht sogar 40% der innerurbanen logistischen Bedarfe abdecken durch Fahrradflotten, wenn wir die Infrastrukturen für Fahrräder ausbauen, wenn wir sie elektrifizieren. Das sollte alles kein großes Problem sein. Und wenn man das noch weiterdenkt, wiederum den Zirkel schließt, bestimmte Akteure der digitalen Branche, wie Amazon beispielsweise, die kommen ja aus guten Gründen extra auf den deutschen Markt, um ihre Business-Konzepte, die sie da entwickeln, auszuprobieren, weil sie wissen, sie können das nur hier umsetzen, weil wir hier so gute Infrastrukturen haben und im Grunde mit dem Fahrradverkehr das auch ein Stück weit funktioniert, weil die können, die wissen jetzt schon, dass ihre Prinzipien des Next Moment Delivery, was ja an sich schon ein Wahnsinn ist, ne?
Ja, ja.
Also dieser Anspruch auch der Konsumenten, ein Wunsch geäußert, gespürt, auf den Knopf gedrückt und in 10 Minuten soll es da sein. Das ist das Schlaraffenideal, das alles immer und sofort im Grunde. Ich kann das nachvollziehen, aber es hat eben seinen Preis. Und die wissen, dass sie nur mit einer wahnsinnig guten Mathematik, die hinter immer besseren Algorithmen steckt, mit neuer Software und Hardware und eben aber auch mit Fahrradkurieren nur um die Ecke kommen, weil die kommen durch, wo es verstaut ist. Also die Konzepte des E-Commerce, die diese Akteure sich ausdenken, gerade im Nahrungsmittelbereich, sehr schnell Dinge an den Mann zu bringen, funktionieren wahrscheinlich nur mit Elektrorollern oder Elektrofahrzeugen.
Ist denn, Regionen. Ich finde, also es ist ja gleichzeitig auch ein irre spannendes Feld, weil da wird sich so viel verändern in den nächsten, sagen wir mal, 10 bis 20 Jahren mindestens. Und da sind dann Unternehmen wie Amazon, du hast es schon erwähnt, die halt für die ganze Logistik natürlich eine Riesenherausforderung ist, die aber auch schon als sehr modernes Unternehmen so an den Markt gegangen sind mit einer Vision. Man kann natürlich ganz viel auch Scheiße finden an Amazon, ganz klar. So, aber die beschäftigen sich jetzt extrem damit, dann kommen Firmen wie Tesla und so, die ja auch, empfinde ich zumindest, so ein besseres Image haben als das, was sie tatsächlich liefern, dann, womit ich jetzt nicht die Qualität der Fahrzeuge meine, sondern zum Beispiel die Menge oder so. Also was da wird ja auch so eine neue heile Welt versprochen und dann hast du jemanden wie Elon Musk da als Schlüsselfigur, der dann einerseits vor künstlicher Intelligenz war und andererseits aber zum Mars fliegt, also so leicht crazy auch alles, aber natürlich dadurch auch irre spannend zu beobachten. Kommt die Politik eigentlich überhaupt mit? Also siehst du zum Beispiel hierzulande, siehst du Menschen, die sich mit diesen ganzen Fragen, Zukunft der Städte, Zukunft der Gesellschaft, Zukunft der Logistik und so weit auseinandersetzen und auch so weit auskennen, dass du sagst, da ist jemand, mit dem zusammen könnte man die Regeln für die nächsten, fürs nächste halbe Jahrhundert oder fürs nächste Jahrhundert schreiben, weil, wie wir gemerkt haben, du hast natürlich recht, wir sind alle Teil der Sache, immer. Aber es ist halt auch schwierig, dass das so allein durch die Konsumenten passiert. Ich glaube, es wird auch politische Schritte geben müssen, die dann sagen, pass auf, es gibt jetzt einfach in den Städten keine Verbrennungsmotoren. Zack.
Das ist ja auch meine zentrale These und die will ich kurz nochmal ein bisschen erläutern. Also dieses Bedingungsgeflecht ist, man hat diejenigen, die in altlinker Manier nach wie vor auf die bösen Kapitalisten schimpfen und die Schuld den Autounternehmen in die Schuhe schieben weiterhin. Das ist aber undifferenziert letztendlich und eigentlich auch nicht die ganze Antwort. Wir haben die Konsumentenseite, die für mich im Grunde der Hauptschlüssel ist für die ganze Debatte der Nachhaltigkeit. Wir haben es mit einer, weil du gefragt hast, gibt es Leute, die sich informieren, die Bescheid? Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die sehr genau über die Probleme, die Rahmenbedingungen, die Entwicklungstrends, die wir gerade erleben, Bescheid wissen. Wir haben es, glaube ich, aber gerade in der Nachfrageseite, im Besonderen im Bereich der Mobilität, weil es ein ganz besonderes Bedürfnisfeld ist, weil es so grundlegend ist für vieles andere, als Grundlage dafür, Bedürfnisse in anderen Bereichen zu realisieren, im Tourismus oder was auch immer. Es ist ein essentielles Handlungs- und Bedürfnisfeld. Und Veränderungen Kostenstrukturen im ländlichen Raum beispielsweise, das bringt mitunter ganze Lebensentwürfe ins Wanken, wenn ich mir ein Eigenheim gebaut habe mit wenig Geld und die Pendlerpauschale schon in das Abzahlen des Hauses eingepreist habe. Also so man muss da sehr, sehr vorsichtig auch argumentieren und genau hingucken immer. Aber gleichwohl würde ich schon mich trauen zu sagen, es gibt eine enorme Bigotterie, gerade auf der Nutzerseite im Bereich der Mobilität. Viele wissen sehr genau Bescheid, wollen aber nicht anders handeln und viele können aber auch nicht anders handeln. So, dann sind wir in der Situation, wer muss sich zuerst bewegen? Die Konsumenten fragen weiter nach Autos nach, die Autoindustrie sagt, die Konsumenten wollen diese Autos, wir haben keinen Anlass, irgendwas anders zu machen. Bleibt doch eigentlich nur die Politik, die die Instrumente hat, aber letztlich auch die Berechtigung hat. Und das muss man immer wieder neu sagen. Ich bin ja eigentlich ausgebildeter Politikwissenschaftler. Die Aufgabe von Politik ist, selbstgesetzte und verhandelte Ziele mit den ihr zur Verfügung stehenden Herrschafts- und Machtinstrumenten durchzusetzen. Das ist sinngemäß eine klassische Definition von Politik. Heißt, Politik darf Ziele setzen, Politik darf sie ansteuern, Politik darf im Grunde auch Menschen zwingen, diese Ziele einzuhalten. Das ist die Aufgabe von Politik. Und das, was wir gerade erleben, ist eine Art von Moderieren von Problemen, immer nach dem Leitbild des maximalen Machterhaltes. Also Politik ist ein Stück weit in der Hinsicht auch verkommen. Jenseits der Sachzwänge, immer eingebunden in dem Jammern, ach, wenn ich das jetzt tue, dann wählt mich der Wähler nicht mehr. Ja, in Gottes Namen, wofür werde ich Politiker, um Dinge anzustreben, für die ich wohlmöglich abgewählt werde? Ich werde ja nicht gewählt, um mich die nächsten 30 Jahre als Politiker zu halten, sondern ich bin gewählt, um zu gestalten. Und wenn das Gestalten ein Stück weit in eine Richtung führt, wo das eben nicht mehr opportun ist, dann muss ich auch den Preis dafür tragen, zumindest das Risiko tragen. Was ich heute erlebe, sind Politiker, die eben in dem Sinne diesen Steuerungswillen und Gestaltungswillen nicht mehr haben, sondern eher Management-Willen haben. Sie wollen an der Macht, es sind zum Teil auch nicht unbedingt die hellsten Leuchten am Baum, das sage ich auch sehr zugespitzt jetzt. Es gibt auch wahnsinnig Intelligente, aber es gibt viele, die oft gar nicht hinterherkommen. Und man muss es vielleicht auch grundsätzlich so sagen, Politik ist ein hartes Brot. Menschen müssen sehr viel arbeiten, sitzen sehr viel Zeit in Runden, wo es eigentlich nur um Macht geht, um Machtstrategien und gar nicht um inhaltliche Arbeit. Und dann müssen sie noch die inhaltliche Arbeit machen. Die Welt wird einfach insgesamt unheimlich viel komplizierter, sodass selbst Wissenschaftler kommen noch hinterher, kommen diese ganzen Mega- und Trends und Mobilitätstrends und alles, was sich da überlagert und synergetisch zusammenwirkt, irgendwie auseinander zu klamüsern, um hinreichendes Bild der Gegenwart, hinreichend differenzierte Analyse auch zu schaffen. Wie soll das denn ein Politiker noch schaffen, ne? Und deswegen haben wir es mit einer doppelten Situation von nicht steuern wollen einerseits und auch nicht genau durchschauen zu tun. Und das ist natürlich hochproblematisch, wenn das einzige System ist in einer Gesellschaft, was ein Stück weit die Fähigkeit noch hätte, etwas anders zu gestalten.
Wir sind, we're all doomed, würde ich auf Englisch sagen. Das klingt jetzt irgendwie, das klingt fast ein bisschen dystopisch. Ich weiß aber, unter anderem durch das zumindest Reinlesen in deinem Buch, dass du keinesfalls ein Anhänger von Dystopien bist. Ganz im Gegenteil. Gleich reden wir dann nochmal ein bisschen über Zukunftsausblicke. Erstmal hören wir über aus dem großen Klassiker Rumors von Fleetwood Mac, The Chain. Ebenfalls ausgesucht, mitgebracht, gewünscht von Stefan Rammler.
Flux FM, Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Zukunftsforscher Stefan Rammler. Heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler. Er ist kein Wissenschaftler, der sich mit seinen Ideen an der Uni versteckt. Mit Büchern und Vorträgen streitet er für eine neue Mobilität. Stefan Rammler kämpft gegen egoistische Autobesitzer und sorglose Südseeurlauber. Kleine Schritte im Privaten, wie der Verzicht auf Flugreisen, sind für ihn genauso wichtig wie Steuern auf Kaffeebecher von Seiten der Politik. Auch mit seinem neuen Buch Volk ohne Wagen streitet er für seine Zukunftsvision. Stefan Rammler, heute bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler.
Die zweite Halbzeit dieser Sendung, die ich immer als eure Lieblingssendung bezeichne, Flux FM Spreeblick, sonntags von 10 bis 12, montags die Wiederholung ab 22 Uhr. Gleich geht's hier weiter mit Stefan Rammler. Wenn man sich Großstädte anguckt, im Bereich zum Beispiel die Stadt für Fahrräder, gibt es viele Vorbilder. Ich glaube, Kopenhagen ist ein großes Vorbild. Ja. Die haben da wahnsinnig viel gemacht. Ich meine Rotterdam auch, sogar noch mehr als Amsterdam. Wie schaffen die das denn? Also Kopenhagen zum Beispiel, das hat alles gar nicht so lange gedauert.
Ah, naja, schon. Wenn man genau in die Geschichte schaut, fast 30 Jahre.
Also, tatsächlich?
Das zeigt einfach, demokratische Prozesse der Veränderung von Gesellschaften sind einfach wahnsinnig langanhaltend und Change of Mindset funktioniert einfach. Das kann man nicht politisch steuern, nicht erzwingen. Das braucht einfach Streit, Diskurs, Debatte, sich auch was zumuten, kritisieren. Das braucht einfach seine Zeit. Da sind die skandinavischen Zivilgesellschaften, glaube ich, immer schon anders aufgestellt gewesen.
Selten. Ist das wirklich so oder empfindet man das so?
Ich weiß nicht. Erstmal ist es eine privatstatistische Beobachtung.
Ja, ich habe
meine Empfindung. Das auch immer ein, aber ich glaube, da ist schon was dran. Und wenn man das Beispiel Kopenhagen mal als weltweites Leitbild für nachhaltig orientierte Stadtentwicklungspolitik nimmt, nicht nur im Bereich der Mobilität, sondern insgesamt. Die haben auch diese wahnsinnig irre Müllverbrennungsanlage jetzt gebaut, wo eine Skipiste drauf ist und nebenan große Wohnhäuser, weil es so sauber ist, was da rauskommt.
Die haben auch, also sowieso in Dänemark, die haben so an ganz vielen Stellen andere Konzepte, zum Beispiel was so Bürgerämter angeht, was dann so zusammengepackt wird an Einrichtungen, genau, damit sich da wirklich Menschen treffen und so. Oder auch wenn neu hinzugekommene Menschen, wie können die sich informieren, wen kriegen die zur Seite gestellt und so. Also das zumindest, was ich mitkriege, was wahrscheinlich jetzt auch nur...
Es stimmt, was du mir. Ich glaube, die haben begriffen, dass eine Gesellschaft lebt von der Öffentlichkeit, und öffentlicher Begegnung, dass die Qualität der öffentlichen Räume, ob es nun der öffentliche Verkehr ist oder die Plätze, ganz entscheidend darüber mitbestimmt, wie diese Öffentlichkeit sich entwickelt, ob das eine positive, eine friedliche Öffentlichkeit, ein friedlicher Begegnungsraum ist oder eben aggressiver. Und deswegen gibt es diese wahnsinnig schöne Stadtplanung, diese Stadtarchitektur, das geht aber bis in die Innenarchitektur. Die Dänen, die Schweden, die Norweger schaffen es, sich einfach gemütlich zu machen. Das sieht man in Holland eben auch. Das macht schon mal einen Unterschied. Aber nochmal zu den Planungsphilosophien, gerade im Bereich der Mobilität. Es ist ja nicht so, dass Skandinavien und Dänemark nicht auch automobile Gesellschaften gewesen wären. Die haben vor 30 Jahren gesagt, wir wollen was anderes machen. Sie haben große Masterpläne für Stadtentwicklung aufgelegt und sie haben dann in den einzelnen Stadtteilen das betrieben, was eine Kollegin von mir mal als partizipativen Urbanismus bezeichnet hat. Also nicht einfach top-down gesagt, das haben die Planer jetzt hier entwickelt, das wird jetzt gebaut, ohne groß zu fragen, sondern man hat versucht, die Menschen, die dort leben, als besten Experten in eigener Sache mit einzubeziehen in die Planungsprozesse. Und dass das natürlich am Ende eine viel größere Akzeptanz dessen, was gebaut wird, auch mit sich bringt, ist mal klar. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass diese Art von auch innovativer Verkehrspolitik in Kopenhagen so gut funktioniert hat. Ne? Man baut eben Radwege, man weitet Infrastrukturen aus. Man hat eben dort aber auch begriffen, dass das Erweitern der Angebote alleine nicht reicht, um wirklich eine Wende hinzubekommen. Man muss eben das, was man nicht mehr möchte, was man kritisiert, wenn man eine CO2-neutrale Stadt im Jahr 2050 sein will, dann weiß man im Grunde auch, dass man irgendwann aus dem Automobilverkehr aussteigen muss, zumindest aus dem verbrennungsmotorischen, dann muss man es unattraktiver machen. Das meine ich mit einer Politik, die Ziele setzt, die sagt, das begründen wir so, ihr wollt das doch auch oder wollt ihr es nicht? Wenn ihr uns gewählt habt, wollt ihr das wahrscheinlich auch und wir setzen das jetzt um. Wir fragen euch, wie es am besten wäre, weil das, was in dem einen Stadtteil sinnvoll ist, in dem anderen vielleicht nicht sinnvoll, obwohl es in eine ähnliche Richtung geht. Und wir machen das jetzt. Ne? Und das ist im Grunde das Primat der Politik, was ich meine, was wir bräuchten. Aber unter Einbeziehung der Menschen, dass es nicht eben so top-down läuft, sondern bottom-up. Und das sehen wir in allen Städten, wo was gut läuft, dass sowas eben tendenziell ähnlich funktioniert.
Und das würde doch auch hier funktionieren.
Ja, eigentlich schon. Da müssten wir ein Stück weit eine andere Politik entwickeln. Ich glaube, dass wir aber auch eine andere Zivilgesellschaft brauchen. Bin mir nicht ganz sicher, ob die... In Berlin mag das anders sein. Wir haben den Radverkehrsentscheid erlebt. Da hat das funktioniert. Ich glaube eben, dass wir für die Nachhaltigkeitstransformation unserer Gesellschaft, und da geht es eben nicht nur um Mobilität, sondern generell um die Frage, wie schnell kommen wir aus dem Klimaproblem raus und, muss ich gar nicht weiter ausführen, wissen die meisten Hörer wahrscheinlich, dass wir da nicht nur mit dem Hinweis, Politik richte das für mich, wasch mich mal, mach mich nicht nass, das ist ja diese Bigotterie, die ich ein Stück weit beklage und auch kritisiere, sondern dass wir lernen müssen, dass wir selber Teil der Veränderung auch sind. Wir sind als Konsumenten oder als Wahlbürger, als Stadtbewohner gefordert, in Kooperation mit den Politikern und politischen Instanzen, mit den Bürgerinitiativen uns im Grunde einzubringen. Demokratie lebt von Beteiligung und ist nichts, was einmal vom Himmel gefallen ist und dann auf alle Ewigkeit sich weiter entwickelt und so bleibt, wie sie ist, sondern eine Demokratie deformiert sich und wird schlechter, wenn sie nicht richtig von den Bürgern auch angewendet und genutzt wird. Und das sehe ich in Skandinavien, dass das anders dort gemacht wird, dass die Einladung zur Beteiligung anders ausgesprochen wird. Wir müssten das hier eben auch anders aussprechen, aber man muss auch sagen, Leute, das kostet Zeit, das bedeutet, sich zu streiten, das bedeutet, seine Interessen zu formulieren, das bedeutet, vielleicht auch mal öffentlich zu sprechen. Demokratie und Veränderung ist nichts, was leicht fällt.
Es wäre ja auch schön, wenn noch viel mehr Leute sich auch wirklich politisch beteiligen, nicht nur im Sinne von mitbeteiligen mal als Bürger, sondern tatsächlich auch in Politik gehen. Und ich habe ja den Eindruck, das scheitert genau an den von dir vorhin beschriebenen Zuständen in der Politik, nämlich dass Leute, die vielleicht tatsächlich was bewegen wollen, was verändern wollen, mitstreiten wollen, Dinge erreichen wollen, irgendwie dann oft daran scheitern, dass es letzten Endes dann vielleicht in diesen endlosen Meetings und Diskussionen doch nur um den Machterhalt geht oder nur um die Frage, was muss ich tun, um wiedergewählt zu werden. Ja. Ich glaube, dieses ganze System ist irgendwie so, dass man möchte das manchmal entweder, wenn man aus dem Digitalen kommt, einmal so einen kompletten Reboot machen und vielleicht ein Update fahren oder halt einmal kräftig schütteln und damit sich alles neu sortiert. Viele Dinge scheinen da wahnsinnig festgefahren zu sein und das klingt alles wie Plattitüden. Ich glaube aber, es ist wirklich so. Also ich würde nicht in die Politik gehen zum Beispiel, einfach weil ich keinen Bock drauf hätte auf dieses System. Hm. Und ich kenne Leute, die sich engagieren, bewundere die dafür, weil das irre aufwendig ist und irgendwie wirklich so zwei Schritte vor, 2,3 zurück manchmal. Aber vielleicht müsste es noch so eine andere Ebene geben, so eine Bürgerpolitiks-Engagement-Ebene, die aber über mal ab und zu mit abstimmen oder so hinausgeht.
Ja, das wären doch aber die Städte. Gerade in den Städten kann sowas passieren.
Muss eigentlich sein.
Also ich, für mich ist auch mit der Perspektive auf unser eigentliches Thema Mobilität, Veränderung, sind die Städte eigentlich die Orte, in denen in den nächsten Jahren am meisten zu erwarten. Das sehen wir eben auch. Auch in der Bundesrepublik. Städte sind die politischen Ebenen, wenn man mal diese Teilung hat, Europäische Union, Bund, Länderebene und Kommunen, das sind ja die vier politischen Ebenen, die relevant sind, dann sind viele Entscheidungen, die jetzt in den Städten getroffen werden oder werden müssen in den nächsten Jahren in Bezug auf Mobilität, die finden in den Städten statt und die Städte haben die Instrumente. Und gerade weil die Bürger dort betroffen sind, sind eben auch Städte viel häufiger gezwungen, viel schneller etwas zu verändern. Es ist unmittelbarer. Insofern ist Stadtpolitik und städtische Zivilgesellschaft wahrscheinlich der Ort, an dem am ehesten eine Bewegung zu erwarten ist.
Die Mighty Oaks, gewünscht, ausgesucht, mitgebracht von Stefan Rammler, der zu Gast hier ist bei Flux FM Spreeblick. Reden wir doch mal über Berlin. Berlinerinnen und Berliner sind ja klassischerweise Menschen, die gerne meckern. Ich zähle mich selber auch dazu. Finde aber tatsächlich, dass sich einiges bewegt in der Stadt. Also wenn man sich zum Beispiel so fahrradtechnisch sich das anguckt, so dieses ganze Gebiet, was sich so rund um den Park am Gleisdreieck ausweitet, wo man also inzwischen mit dem Fahrrad von Süden nach Norden wahnsinnige Strecken fahren kann, ohne groß unterbrochen zu werden. Und das wird ja auch immer mehr. Dann habe ich jetzt gesehen, werden an der Hochbahn hier da wo jetzt noch die ganzen Autos rumstehen und so, da wird die Fahrradstrecke ausgebaut. Siehst du das positiv in der Stadt, was hier passiert?
Ja, ich neige ohnehin dazu eben, und das halt Glas immer halb voll zu sehen, halt, statt halb leer und nicht zu meckern. Es ist, also Automobil und Verkehrs und überhaupt Mobilitätspolitik ist unglaublich kompliziert. Das muss man schon so sagen.
Klar,
deswegen muss man ein Stück weit auch mit den Entscheidern und auch vor allen Dingen den planenden Ämtern, den ausführenden Institutionen, beispielsweise den Senatsverwaltungen, ein Stück weit Verständnis haben. Weil, was ist das schwierig? Ich will das nochmal deutlich machen mit einer Metapher oder einem Begriff der Fahrtabhängigkeit. Nicht Fahrt mit F-A-H-R-T, sondern der Pfad mit P-F-A-D. Ein Pfad, der über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gegangen wird, immer tiefer sich eingräbt, lässt im Grunde kaum noch Verhaltensalternativen über. Wenn ich diesen Pfad immer wieder gehe, dann verliere ich das Gefühl dafür, dass rechts oder links jenseits der Gräben überhaupt noch eine Perspektive ist und vielleicht ein anderer Pfad liegen könnte. Und so ähnlich ist es mit unserer Stadtstruktur und unserem Mobilitätssystem. Wir haben über viele Jahrhunderte Raum- und Siedlungsstrukturen entwickelt, Verhaltensmuster entwickelt, Routinen und Gewohnheit entwickelt, die in sich veränderungsresilienter sein können als in Stahl und Beton gegossene Infrastrukturen. Das unterschätzt man manchmal, dass Routinen wahnsinnig bedeutsam sein können. Und all das wirkt zusammen und wirkt veränderungsbehindernd. Und jetzt kommt einer und sagt, wir wollen nachhaltige Mobilität, wir wollen, auch die Stadtbevölkerung will das ja zum Teil selber. 80% aller Bundesbürger sagen in regelmäßig wieder aktualisierten Befragungen des Umweltbundesamtes, wir wollen sauberere Städte, wir wollen weniger Verkehr, wir wollen weniger Lärm. Jetzt frage ich mich, wer kauft all diese Autos? Also das ist, also dieses Hin- und Hergerissensein zwischen Wunsch und Wirklichkeit, und es hat was mit diesen Zwängen und diesen Abhängigkeiten zu tun, und das ist eben auch in der Stadt Berlin so, eine Stadt, die über viele Jahrzehnte als automobilgerechte Stadt ausgebaut worden ist, betrieben worden ist, als man diese Probleme alle noch nicht hatte oder noch nicht so sah oder sie bereit war zu akzeptieren. Und plötzlich soll das anders werden und hat man es mit den Interessen zu tun, aber eben auch mit harten Infrastrukturen. Allein beim Radverkehr ist es so, der Senat hat ja getrieben, auch ein Stück weit durch den Volksbegehren, Volksentscheid, Initiative zum Thema Radverkehr, was, wie ich finde, wirklich gute Sache war, sich darauf einlassen müssen und wollen. Wir haben eine andere Koalition jetzt als vorher. Und ich sehe eine große Bereitschaft, Aber was fehlt, sind die Planungskapazitäten, die Ingenieure. Hm. Das Geld wäre auch da. Es fehlt einfach an Umsetzungsgeschwindigkeit, einfach deswegen, weil wir die Manpower und die Intelligenz nicht haben. Und das ist einfach ein ganz praktisches, blödes Problem. Das muss man jetzt mal aussitzen und abwarten.
Das ist schon irgendwie echt ein Hammer, ne? Jetzt haben wir Leute, die, genau, wie du sagst, die willens sind, das jetzt auch umzusetzen, und dann fehlt halt an so einen Stellen. Kann man sowas nicht einkaufen? Kann man das nicht von außen dazu holen?
Ja, wenn du die nicht ausgebildet hast, dann hast du sie eben nicht.
Nee, aber vielleicht haben andere Länder sowas.
Ja, ich habe jetzt keine Idee, wo die herkommen könnten.
Naja, wir waren ja in den skandinavischen Ländern irgendwie, vielleicht holt man sich da...
Die bauen ja selber ihre Städte um, die Skandinavier.
Die haben auch keine Zeit. Verdammt, wer baut uns die Fahrradstadt? Wir würden ja gerne, aber wir finden keine...
Ja, aber es geht doch voran, das war doch deine Frage. Und genau. Eigentlich, also das wäre im Grunde auch nochmal eine Antwort auf das, was ich vorhin sagte. Ich glaube, wir brauchen... keine Hightech digital unterstützte Mobilitätswende. Okay. Ich glaube, wir könnten das anders jetzt schon hinkriegen. Die Ideen und Konzepte sind andere, die gerade diskutiert werden. Andere haben andere Vorstellungen. Meine Vorstellung ist die, dass wir mit einer großen Innovationsoffensive für den öffentlichen Verkehr, die auch durchaus mit digitalen Technologien hinterlegt sein kann. Wir können den öffentlichen Verkehr, wenn wir die einzelnen Linien und Verkehrsträger digital vernetzen, sehr, sehr viel besser machen. Auch wir können ihn sauberer, moderner, konvenienter machen. Wir können funktionale Differenzierungen einführen, ne? Dass Menschen, die Ruhe haben wollen, Ruheabteile finden und so weiter. Und trotzdem den öffentlichen Charakter dieses öffentlichen Systems noch erhalten. Das geht alles. Und wenn wir das dann verknüpfen mit einer sehr gut ausgebauten Radverkehrsinfrastruktur, mit einer neuen Form von Radkultur, eben nicht das der 70er und 80er Jahre Gefühl des Radfahrens, sondern moderne Radwege, moderne Abstellanlagen, moderne Fahrräder mit elektromotorischer Unterstützung, vielleicht für ältere Menschen oder da, wo es auch mal ein bisschen gebirgiger ist. Es gibt heute eigentlich keine Argumente mehr, in gebirgigen Städten nicht Radfahren zu können, weil wir Pedelecs haben. Wenn wir das digital vernetzt mit Leihfahrradsystemen und das Ganze noch für den Radlogistikverkehr auslegen, dann können wir wahrscheinlich Modalsplit-Anteile, also das ist ein Begriff, eine Zahl, der aussagt, wie viele in einem bestimmten Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie viele Menschen im Verkehrssystem nutzen welches Verkehrsmittel. Mhm. Und das ist im Augenblick so, dass in Berlin wir einen starken Anteil öffentlichen Verkehr haben, einen starken Anteil Automobilverkehr, weniger als in anderen Städten und eben einen wachsenden Anteil Radverkehr. In Kopenhagen haben wir eine Situation, wo im morgendlichen und abendlichen Ausbildungs- und Berufsverkehr im Durchschnitt des ganzen Jahres, das heißt auch mit den Schlechtwetterzeiten, 60-70% aller Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrrad unterwegs
sind. Krass, oder?
Das heißt, es geht.
Wahnsinn.
Die haben nicht groß andere Lebensstile. Die werden auch mal nass, das ist ja oft ein Argument. Die haben einfach andere Rahmenbedingungen, andere Infrastrukturen. Im Besonderen sind die Kopenhagener, gelten ja auch als die glücklichsten Menschen eines Landes, überhaupt mit den glücklichsten Einwohnern. Also am Radfahren und am schlechten Wetter kann es nicht liegen, dass diese Menschen da irgendwie unglücklich wären. Also man könnte sagen, vielleicht sind sie wegen des Radfahrens so glücklich.
Weil sie vielleicht ab und zu mal durch den Regen fahren.
Genau.
Kann ja auch toll sein. Gleich geht's weiter hier. Jetzt haben wir ja das Stichwort Digitalisierung schon mehrfach gestriffen. Vorhin hast du erzählt, dass du den Silicon Valley Unternehmen nicht ganz glaubst, dass es da nur um Nachhaltigkeit geht, sondern dass es da natürlich um das Sammeln von Daten geht. Ein interessanter Aspekt, über den ich so noch nie nachgedacht hatte, der aber natürlich eigentlich auf der Hand liegt, wie bei vielen interessanten Aspekten, dass du gesagt hast, so einer der wenigen Orte, wo wir uns bewegen, wo wir location-abhängig sind auch und wo ein Teil unseres Lebens sogar stattfindet. Wo wir aber noch nicht vorm Internet hängen. Mhm. Ich habe ja bei dieser ganzen Vernetzung von Autos und so eher so diese ganze Sorge, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen manchmal dann doch ein bisschen zu negativ eingestellt, aber ich denke immer so, wenn das alles auch noch vernetzt ist, wie lange dauert das, bis die Versicherung sagt, da sind sie aber 32 km/h gefahren und nicht 30 und da übernehmen wir gar nichts, obwohl sie nicht schuld waren und. Also das so große Datenmengen und auch persönliche Daten, da gibt es ja immer große Begehrlichkeit auch danach von allen möglichen Stellen.
Ne, du bist ja gar nicht negativ. Das sagen Versicherungen ja jetzt schon. Das sind ja durchaus Konzepte, die diskutiert werden. Ne? Also man hat ein permanentes Auge auf das Verhalten und in dem Moment, wo ich das genau weiß, kann ich es entsprechend sanktionieren. Es geht schon so ein bisschen in Richtung des Social Scoring-Systeme, die in China gerade angedacht werden. Also das, was wir in China erleben, ist
schön,
in der Tat ein dystopisches Leitbild, aber die machen es ja. Ne? Mhm. Also das ist die Idee im Grunde, soziales Verhalten ein Stück weit zu monetarisieren und im Grunde zu scoren und zu sagen, okay, du hast da eine rote Ampel überlaufen, durchaus im Bereich, oder hast da jemanden auf den Fuß getreten oder warst unfreundlich, was auch immer. Du hast da in die Ecke gespuckt. Ich weiß gar nicht, worauf die das alles beziehen, aber im Grunde auf das vollumfängliche Leben. Und dann wirst du dafür sanktioniert, auch im Bereich der Mobilität. Das ist in China genauso auch angedacht. Und letztlich ist es ja gar keine Dystopie, sondern wenn man sich anschaut, wie die Versicherungen im Bereich der Mobilität gerade mit den Autobauern diskutieren, ist einer der Gedanken natürlich, niedrigere Quoten zu nehmen, niedrigere Preise für die Versicherung zu nehmen, wenn jemand bereit ist, sich durch eine Blackbox permanent zu tracken zu lassen und dann entsprechend Verkehrsregeln sich zu verhalten. Und dadurch kriegt er niedrige Preise, weil sie davon ausgehen, wenn er sich so verhält, dann fährt er sicherer, dann gibt es weniger Probleme, dann kann ich ihm eben auch die Police für weniger Geld verkaufen. Das ist genau der Plan.
Insofern, das ist ja auch so ein Punkt, wo man, also ich bin halt noch aus einer anderen Zeit irgendwie, deswegen finde ich das alles. Aber wenn man darüber nachdenkt, wenn jemand anständig fährt und so und sich gut verhält, bla, warum soll er dann nicht weniger Versicherung zahlen? Das ist ja eigentlich sogar.
Ja, weil es denn tendenziell eine Entsolidarisierung
auch. Genau, das ist das große Problem.
Es geht ja, du hast so eine Uhr, ist das so eine digitale? Ja. Diese Uhr oder irgendwie.
Kriegt man eigentlich von der Krankenkasse jetzt finanziert oder
ja,
so.
Ne? Ja, genau. Andere Applikationen, die werden irgendwann so perfekt sein, dass sie dann auch rauskriegen, wann du geraucht hast oder nicht.
Klar.
Und dann wird die Krankenkasse dir sagen, hör mal, du hast geraucht, dann machen wir nicht mit.
Das schalte ich ab.
Es gibt Debatten, die ich selber mitbekommen habe, Startup-Wettbewerbe, wo es dann darum ging, die beste Idee sich auszudenken und zu begründen, haben junge Leute. Natürlich, gesagt, warum soll ich denn solidarisch sein im Rahmen meiner Krankenversicherung mit Leuten, die rauchen, die trinken, die Zucker essen, was auch immer, wenn ich mich anders verhalte? Natürlich. Und dann geht's in Richtung Entsolidarisierung.
Genau. Und das ist dann das große Problem.
Ein Stück weit das Annagen des Sozialstaates und der gesellschaftlichen Solidarität.
Und weil du dieses System in China erwähnt hast, also kann man ja mal ganz kurz zusammenfassen, die haben schon testweise jetzt seit einigen Jahren und wollen es, glaube ich, zu 2020 richtig verpflichtend einführen. Genau. So ein Social Dingsindex, wie nennt er sich genau? Auf jeden Fall so, man hat so ein Punktekonto, wenn man sich gut verhält, wenn man seine Rechnungen pünktlich bezahlt und so, dann kann man damit Punkte sammeln und anhand der Punkte wird man dann gesellschaftlich bewertet. Das heißt, bestimmte Wohnungen werden nur noch Leuten kriegen nur noch Leute mit einer bestimmten Punktzahl. Versicherungen sind Teil davon und. Und da schlagen wir natürlich die Hände vorm Gesicht zusammen. Wenn wir aber mal ganz ehrlich sind, ist das doch bei uns insgeheim längst auch so. Also wenn du eine Wohnung suchst, wenn du eine Wohnung willst, dann legst du genauso irgendwie alle Karten auf den Tisch, musst vielleicht noch ein bisschen dazu erfinden, was du Tolles Berufliches machst, damit man dir vertrauen kann. Schufa-Auskunft, Schufa sowieso der letzte Unsinn, finde ich. So, das wird auch alles abgefragt. Und natürlich guckt der potenzielle Vermieter garantiert auch mal in dein Facebook-Profil rein, was du so für ein Typ bist.
Ja, ich habe ja keins. Insofern ist das mein Problem nicht.
Okay, aber ich meinte jetzt in euers.
Ja, du hast so, ganz, ja.
Also auf eine Art findet das hier natürlich auch statt.
Ja, deswegen ist es ganz gut. Ich spitze es mal wirklich sehr zu. Ich würde sagen, wir erleben gerade in China die digitale Neuerfindung der Diktatur. Mhm. Und wir leben in Kalifornien gerade die digitale Neuerfindung des Kapitalismus. Und wir in Europa sind so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Und allein deswegen sollten wir uns sehr genau überlegen, wie wir dieses Schwert der Digitalisierung weiter schärfen. Weil das schärfen wir gerade und machen uns wirklich ganz, ganz wenig Gedanken darüber, für welche Zwecke wir das einsetzen.
Deswegen, also wo ist denn jetzt, wenn die einer digitalen Neuversion der Diktatur und die anderen des Kapitalismus, wo sind denn diejenigen, die an der digitalen Neuerfindung zum Beispiel des Sozialismus oder Kommunismus arbeiten?
Das weiß ich jetzt nicht, komme ich vielleicht später nochmal drauf. Aber ich glaube, in Europa hätten wir vielleicht die Aufgabe, in diesem Zwiespalt den Versuch zu machen, die Demokratie zu erhalten. Mhm. Jenseits aller Debatten darüber, dass es wohl möglich heute in digitalen Möglichkeiten des wahnsinnig feingenauen Matchens von Angebot und Nachfrage, das haben wir vorhin ja nochmal angesprochen, das gilt ja in allen Lebensbereichen, könnte ich vielleicht so eine Art Planwirtschaft heute wirklich richtig funktionsfähig aufbauen. Mhm. Es gibt Theoretiker, die über das Revival des Kapitalismus und des Kommunismus und Sozialismus genau vor diesem Hintergrund nachdenken, sagen, diese Techniken sind so gut, dass sie eben das freie Spiel der Marktkräfte gar nicht mehr braucht für das Matchen von Angebot und Nachfrage, was ja immer auch ein bisschen Mismatch ist. Mhm. Da gibt es ein Signal in den Markt und dann wird das produziert, einfach digital vernetzt. Diese Debatten gibt es auch in Kalifornien. Ne?
Okay.
Vielleicht als Gegenbewegung zu dem, was wir dort... Aber ich will mal sagen, also wenn wir uns diese zugespitzten Szenarien mal vor Augen halten, dann muss man sehen, dass wir in Europa das im Grunde ähnlich machen. Die digitale Transformation, die wir erleben, sagt immer, das passiert vor unseren Augen und hinter unserem Rücken. Verändert sich die Welt. Und wir sind Teil des Ganzen und wir klicken die AGBs an und wir machen mit und wir gehen in die Ökosysteme, weil es so komfortabel ist. Ich sage immer, es hat mit der Digitalisierung bei all ihren wahnsinnigen Vorteilen, und ich muss sagen, ich beschäftige mich seit bestimmt 25 Jahren mit Science Fiction und mit Digitalisierung und mit KI-Forschung auch. Ich bin leidenschaftlicher Fan von diesen Entwicklungen im Grunde als Beobachter. Aber wenn ich das mal aus einer gesellschaftspolitischen Perspektive mir anschaue, dann ich sage mir, es gibt die 4R, die rechtliche Dimension. Da geht es um die Frage der Freiheitsrechte, der Zukunft der Demokratie. Mhm. Und wir müssen uns im Klaren sein, ob wir nun über Mobilität reden, über E-Commerce, über Amazon, über die Gesundheitssysteme, das Tracken, diese Applikationen und die Geräte, die wir am Körper tragen, wir werden transparenter als Kunde. Die ganzen neuen Geschäftsmodelle und Dienstleistungen der digitalen Branche, die unser Leben so viel konvenienter, aber auch nachhaltiger machen sollen, bedeuten mehr Transparenz des Einzelnen. Mhm. Weil das ist das Ziel, das Geschäftsmodell der Firmen, die das anbieten. Und wir sind ein Stück weit da Prosumenten, wir sind Teil der Systeme, die dadurch nur besser werden, dass wir Teil des Ganzen sind und unsere Daten hergeben. Also es ist eine Geschäftslogik, die im Grunde nur so funktioniert, dass wir uns transparent machen. Da muss man schon die Frage stellen, wie transparent möchte ich werden, und lebt eine freiheitliche Gesellschaft, eine Demokratie nicht immer auch von Orten der Verschattung, von Orten des Rückzugs, egal was man da nun macht. Ja. Vielleicht ist man da auch gar nicht böse und ist ganz lieb, aber es braucht diese Orte. Und wenn wir eine totale Transparenz haben, dann habe ich da große Sorge. Wir haben das zweite eher die Frage der Resilienz. Wenn wir alles durchdigitalisieren, wird auch alles angreifbarer. Das ist immer wieder auch ein Thema bei der Republika gewesen. Mhm. Das sollte auch in Zukunft ein Thema bleiben. Ein richtig großes Thema. Die Resilienz unserer Infrastrukturen, ob es nun die politischen Kommunikationssysteme sind im Parlament, im Bundestag oder sonst wo, ob es die Mobilitätssysteme sind, all das ist natürlich angreifbar. Ja? Und dann haben wir die Frage der Ressourcenseite der digitalen Technologien. Auch das ist eine Debatte, die gerade erst beginnt. Ich habe gerade eine Studie zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit abgeschlossen. Nachhaltigkeit im umfassenden Sinne einer sozialen, ökonomischen und ökologischen Perspektive. Aber wenn wir nur die ökologische Perspektive nehmen, dann muss man einfach sagen, in keiner Weise sind diese digitalen Technologien sauber oder faire Technologien. Sie sind schmutzige und unfaire Technologien. Mhm. In Afrika, insbesondere in Afrika, bauen wir neue Abhängigkeiten auf, zerstören wir Gesellschaften im gleichen Maße, wie das unsere fossile Erdölabhängigkeit im Nahen und Mittleren Osten das über Jahrzehnte getan hat. Im Kongo und sonst wo werden Ressourcen abgebaut, die wichtig sind für digitale Endgeräte. Und wenn wir dann in 3 oder 4 Jahren unsere Weihnachtsgeschenke von vor 3 oder 4 Jahren dann wieder in den Müll geben, dann landen die in Ablok Boshi am Vorort von Accra in Ghana, wo sie von Kindern und Jugendlichen über brennenden Ölfässern die Rohstoffe wieder rausgelöst werden. Also wir bräuchten im Grunde kreislaufwirtschaftliche Prinzipien, die wir mit digitalen Technologien sehr wohl jetzt schon aufbauen könnten, behaupte ich, um das überhaupt ein Stück weit nachhaltig zu machen. Und dann ist die große Frage der Rebound-Effekte, die damit verbunden ist, dass wir im Grunde durch jede Form von technologischer Effizienzsteigerung eine Technologierendite erfahren, sagen die Innovationsökonomen. Das heißt, dadurch, dass ich alles effizienter mache, wir haben vorhin davon gesprochen, wie effizient der automobile Stadtverkehr sein könnte, hat der einzelne Konsument eine Technologierendite zeitlicher und finanzieller Art. Unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen wird diese mehr Zeit und mehr Geld, was wird getan? Es wird konsumiert und dadurch steht neues Wachstum, und das sind im Grunde die enormen Wachstumserwartungen der Ökonomen, die im Hintergrund stehen, wenn wir diskutieren darüber, dass alle sagen, wir werden wahnsinnig viele Arbeitsplätze durch Digitalisierung erzeugen. Ab abstrakte Arbeit, die konkrete, wird erstmal verloren gehen. Auch das ist ein großes Problem. Wie kommen wir von den konkreten Arbeitsplätzen, von konkreten Personen mit konkreten Qualifikationsprofilen dahin, dass diese Menschen auch in der Zukunft Arbeit haben werden, in ganz anderen Jobs. Und das sind so ein paar Punkte, die man immer mit beachten muss, wenn wir über die digitale Transformation diskutieren.
Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, was ist das vierte R?
Das war nicht das vierte R.
Echt?
Recht.
Resilienz?
Resilienz, Ressourcen und Rebound-Effekte.
Oh, Rebound-Effekte. Okay, ja. Das war schon das vierte R. dann hören wir jetzt, jetzt hast du eine schwedische Künstlerin mitgebracht, Celia Nergard, mit Beast in My Heart. Wir sind am Ende dieser Sendung, dieser Ausgabe angelangt und ich hatte eine sehr interessante Zeit hier. Ich hoffe, euch geht's genauso zu Hause an den diversen Empfangsgeräten. Stefan, wenn du über diese Themen, mit denen du dich beschäftigst, sprichst, das tust du sicher für Unternehmen auch, ne?
Ja, auch. Ich habe im letzten Jahr, glaube ich, 50 Vorträge gehalten, also in diesem Jahr, vor Bürgerinitiativen, vor Parteien, aber auch vor Unternehmen oder auch für Unternehmen. Ich berate ja auch Unternehmen. Das heißt, ich habe vor einiger Zeit, bin ich in Elternzeit gegangen und habe dadurch Zeit gewonnen, aber eben auch den Bedarf, natürlich an anderer Stelle Geld zu verdienen, ein Stück weit im Rahmen dessen, was möglich und erlaubt ist. Und da habe ich gedacht, macht es doch Sinn, von der Wissenschaft, von der reinen Forschung ein Stück weit mehr in diese Richtung Wissenschaftskommunikation zu gehen. Wir haben es mit einer Welt und einer Zeit zu tun, in der die Dinge sich sehr schnell entwickeln, sehr komplex werden, immer komplexer werden und selbst sogenannte Zukunftsforscher oft genug gar nicht mehr sich auskennen, weil es so kompliziert wird. Mhm. Und deswegen denke ich, ist es ganz gut, immer mal wieder zu versuchen, einzelne analytische Schneisen für andere, mit anderen gemeinsam.
Unbedingt.
In Vorträgen oder in Büchern oder auch in Beratungsprojekten für Unternehmen zu legen, um genau das einfach alles mal zusammenzudenken.
Wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und sagt, ich würde mich gerne ein bisschen mehr in diese ganzen Themen reinknien, dann tut das mit dem Buch Volk ohne Wagen von Stefan Rammler, der hier zu Gast war. Es dreht sich da nicht nur, es spricht viele Themen an, über die wir hier auch angerissen haben und über die man natürlich noch viel, viel länger reden könnte. Und ich weiß das aus Gesprächen mit Freunden, Bekannten und anderen Menschen irgendwie. Das sind ja alles die Themen, die uns sowieso umtreiben gerade und beschäftigen. Stefan, vielen Dank für deine Zeit.
Ja,
schön, dass du hier warst.
Für die Einladung.
Und bis zum nächsten Mal.